auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Genau. Wir haben das heute miteinander gesprochen, bezeugt. Und es geht zurück auf diesen Bericht, den wir in der Bibel lesen. Jesus ist auferstanden. Menschen haben das gesehen, anderen weitergegeben. Und dieses, der heißt auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, ist erst da entstanden, als es die einen gab, die das sagen konnten, der heißt auferstanden, weil sie es erlebt hatten, weil sie ihm begegnet sind, und die anderen auch. Sie sind ihm auch begegnet. Davor gibt es eine ganz andere Begegnung. Da ist es, der heißt auferstanden, und da sagt einer, ihr könnt mir viel erzählen. Also erst will ich meine Finger in die Wunden legen von Jesus und dann glaube ich euch. Der ist sprichwörtlich geworden, der ungläubige Thomas, der arme Kerl. Ich finde das echt bedauernswert, weil ich verstehe ihn sehr gut. Also ich will auch nicht alles glauben, was man mir erzählt. Aber manchmal kommt es ja leider so rüber, ja. Glaub doch das, was in der Bibel steht. Vertrau doch einfach dem, was da ist. Vertrau dem, was dir der Pastor erzählt hat oder der Pfarrer. Vertrau dem, was andere erzählt haben. Ja, das kann gut sein, aber manchmal ist man auch richtig schlecht mit solchen Sprüchen gefahren. Da war es eben nicht so. Der Hintergrund bei Thomas, warum Jesus ihn dann sagt, Johannes 20, 29, selig sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Der Hintergrund ist nicht der, dass Thomas gezweifelt hat. Der Hintergrund ist der, dass Thomas eine innere Haltung hatte, die sagte, erzählt mir, was ihr wollt. Solange ich das nicht ganz persönlich in meinem Leben erlebt habe und ich meine Finger da reinlege, glaube ich euch kein Wort. Und das ist das Problem. Thomas war nicht mal bereit, er war nicht bereit, die Möglichkeit der Auferstehung in Erwägung zu ziehen. Bei all dem, was er mit Jesus schon erlebt hat, da ist er uns ja weit voraus. Er hat Jesus erlebt, wie er predigt. Er hat Jesus erlebt, wie er die Hände auf Kranke legt und sie werden heil. Er weiß um die Auferweckung des Lazarus. Und trotzdem, er war nicht bereit, nicht mal die Spur der Möglichkeit, seinen langjährigen Weggefährten ein Stück Vertrauen zu schenken und zu sagen, also wenn ihr mir das sagt, dann denke ich darüber nach. Dann gehe ich da mal ein Stück. Doch man darf zweifeln. Man darf hinterfragen. Und ja, man darf sich auf die Suche machen und muss es nicht einfach blind glauben. Christsein ist kein blinder Glaube. Gott geht es immer um Beziehung. Von Anfang an. Das Volk Israel erlebt Befreiung dadurch, dass Gott dem Mose erscheint und ihm sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Ich bin in Beziehung mit euch. Und in Matthäus 7,7 sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Und in dem Suchen ist doch dieses, ich weiß es noch nicht. Und in dem Bitten ist diese direkte Ansprache an Gott und die Erwartung, dass es hier eine Antwort gibt. Und nicht, jetzt habe ich es gebetet, wird schon irgendwie geschehen, hat Jesus nie gesagt. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und schon im Psalm 139, Vers 9, sagt der Beter, ich suche dich von ganzem Herzen, ich suche dich, lass mich nicht abirren von deinen Wegweisungen. Aber dieses Suchen und das Dranhalten an dem, was Gott sagt, das gehört zusammen. Ich möchte euch mit hineinnehmen heute in das Markus-Evangelium, Endkapitel 16. weil ich das wichtig finde, dass wir uns mal schauen, worum geht es im Glauben auch in der Auferstehung überhaupt. Wir haben ja immer wieder Gottesdienste, in denen Menschen erzählen, wie sie Jesus begegnet sind. Und ich finde es wichtig, weil Glaube in hier und heute gelebt werden muss. Und nicht aus der Vergangenheit einfach kommen. Nicht einfach aus Tradition. Und Tradition heißt weitergeben, was man selbst gelebt hat. Und dann soll derjenige das tun, obwohl er selber keine Erfahrung und kein Erlebnis hat. Es soll Kinder geben, die das Wort, Vorsicht, die Herdplatte ist heiß, tatsächlich ernst nehmen. Und dann nicht hinlangen. Aber die Erfahrung sagt, also es gibt durchaus viele, die versuchen es trotzdem. Und andere gehen zumindest ganz nah ein bisschen hin und gucken, ist es auch wirklich wahr. Und so sind wir Menschen. Wir brauchen das. Wir suchen tatsächlich Erfahrung und wir brauchen dieses Evangelium. Und sonst, wenn wir nicht uns auf diesen Weg der eigenen Erfahrung machen, dann gerät Glaube auf Irrwege, wie das in der Tradition der Kirche leider geschehen ist. Wo keine persönliche Erfahrung mehr im Hintergrund ist, sondern man sich an Formen und alten Traditionen festmacht. Und auf einmal fragen sich Menschen, was tue ich hier eigentlich? Ich bin so in diese Kirche hineingeboren worden. Gefragt hat mich nicht wirklich jemand, jedenfalls in unseren bisher gängigen Volkskirchen, die sicherlich alle neue Erweckung brauchen und eine neue Struktur brauchen, spüren sie langsam selber. Weil ohne dieses persönliche Integriertsein erfahren, geht Glaube Irrwege. Und im Markus-Evangelium Kapitel 16 gibt es ein paar Hinweise von Irrwegen, und von Glaubenswegen, wie Irrwege passieren im Glauben und der Auferstehung und wie auf einmal Glaubenswege entstehen. Ich lese euch nach der Hoffnung für alle einmal Markus 16, 1 bis 6. Nachdem der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Toten zu salben. Früh am ersten Wochentag, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein von der Grabkammer zur Seite rollen? Es war damals notwendig, um in das Grab zu kommen und den Toten zu salben. Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein langes, weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr, aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Seht her, an diese Stelle hat er gelegen. Irrwege. Das Erste, was die Frauen an diesem Ostermorgen tun, ist, nachdem es bei der Beerdigung Jesu nicht so geklappt hat, aufgrund des Feiertags, wie man es normalerweise tut, sie wollen dem Toten die letzte Ehre erweisen und ihn salben. Dem Toten Ehre erweisen. Tatsächlich geschieht das an ganz vielen Stellen in dieser Welt, mit Vorbildern, an menschlichen Vorbildern, die verehrt werden. Es gibt Grabstätten, Mausoleen, es gibt Orte, da pilgern Menschen hin und verehren den Toten. Und sie verehren die Lehre, die er weitergegeben hat. Und so kann man auch bei Jesus vieles verehren, was in dieser Welt Nachwirkung hatte. Gedanken, die es wert sind, am Leben gehalten zu werden. Da gibt es eine ganze Reihe von zentralen Aussagen. Wenn du meinst, du kannst nur mit Waffen töten, hast du dich getäuscht. Du kannst auch mit Worten töten. Du kannst den Mund tot machen, du kannst jemanden verletzen. Und Jesus sagt in Matthäus 5, 21, diese Sätze über das, was töten ist und dass das eben nicht mit Waffen geschieht, sondern dass mit Verachtung geschieht, dass das mit Niedermachen geschieht, mit Worten, mit Nichtbeachtung, mit Verächtlichmachen. Töten geschieht auch anders. Wichtige Worte. Oder mit Matthäus 18, 21, Menschen brauchen Vergebung. Und wenn du Menschen, was sie dir angetan haben, nicht vergibst, bist du selbst der Belastete. Vergebung ist wichtig für dich und dein eigenes Leben. Nicht, dass der andere in erster Linie jetzt sein Schuldlos wird. Das ist sicherlich gut, wenn wir jemandem etwas vergeben können. Aber der Punkt, der zentrale Punkt ist, du befreist dich von deinem eigenen Ärger, deinem Hass und einer Energie, die dich immer negativ belasten kann. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Goldene Regel. Ja, wichtige Worte. Die Verehrung eines verstorbenen, genialen Menschen hat aber ein Problem. Es verehrt den Tod und nicht den Leben. Der Mensch bleibt tot. Und es geht um einen Toten. So lebendig die Worte auch sein mögen, aber man weiß, Tod vorbei, er nicht mehr. Allein die Beherzigung der Worte Jesu kann wichtige Impulse fürs Leben geben, aber sie führt zu keinem lebendigen Glauben. Ich weiß, das sind das gefährliche Worte, weil wir sagen, lies doch in der Bibel und dann wirst du Glauben finden. Ja, ich wage es ab und zu sagen, wisst ihr, allein nur zu lesen, das ist ein Buch mit Druckerschwärze. Wenn das keine bleibende Auswirkung in deinem Leben hat und es für dich nur Leitlinien des Lebens sind, hast du trotzdem keine Gottesbeziehung. Deswegen beschränkt. Es ist ein Hinweis auf den lebendigen Gott, aber in deinem Leben ist er Realität. Zweiter Irrweg, das leere Grab. Die Frauen gehen zu diesem Grab, das immer durch eine große Steinplatte verschlossen war, die Frauen alleine hätten nicht beseitigen können. Das Grab ist offen und das Grab ist leer. Ja, es entsteht in dieser Welt oft Erstaunliches. Dinge, die man sich nicht erklären kann. Und diese Orte werden zu besonderen Orten, wie eben schon diese Mausoleen und Grabkammern. Da geht es um die Verehrung dessen, was derjenige gesagt hat. Aber manchmal sind das auch ganz erstaunliche Orte. Pilgerorte. Da sind bestimmte Dinge geschehen, die man sich nicht erklären kann. Und dann wandern die Menschen hin, pilgern dorthin und können es sich nicht erklären. Sie hoffen, irgendwo vielleicht Anschluss zu kriegen an dieses Unerklärliche. Aber sie bleiben bei dem Erstaunlichen stehen. Mein katholischen Hintergrund ist ein Satz mir immer in Erinnerung geblieben, der hieß, ich war auch in Lourdes. Und Lourdes ist ein ganz bekannter Pilgerort. Ich war auch schon in Lourdes. Und dann erzählen sie von dem Erstaunlichen, was da geschehen ist und was da alles war. Und was ist mit deinem Leben? Was ist an deinem Leben neu geworden? Ja, vielleicht, ja, könnte es sein, dass es auch passiert, aber man weiß ja nicht. Und dann ist es das Staunen über dieses leere Grab und dem, was da passiert ist. Diese Unmöglichkeiten zu erklären und darüber zu staunen, war schon damals so. Maria von Magdala, Johannes 20, 2 wird als erstes erwähnt, dann als Grab ist, das leere Grab sieht und dann sieht sie einen Mann und das Erste, was sie sagt, ist, Herr, ich suche meinen Herrn, ich finde ihn nicht. Hast du ihn weggetragen? Sag mir, wo er ist, dann holen wir ihn wieder. Jemand hat ihn weggenommen. Im Matthäus-Evangelium am Ende wird erzählt, dass das auch zu einer Theorie schon damals im Urchristentum geworden ist. Die Jünger hätten den Leichnam Jesu gestohlen. Worum geht es? Es geht immer um, da ist Erstaunliches geschehen. Wir können es uns nicht erklären. Und die Erklärungsmuster bleiben im menschlichen Rahmen. Auch das ist ein Irrweg, das Staunen über das Geschehen, über das Leere. Glaube findet man dann. Und dann gibt es die Erscheinung des Engels, der da sich deutlich zeigt. Und man merkt, in diesem Ganzen wird der Engel auf einmal zu einem Zentrum. Sie kommen, da ist das leere Grab, sie suchen den Toten, ein leeres Grab. Sie finden ihn nicht, aber da sitzt ein Engel. Und auch das kann passieren, dass ein Irrweg des Glaubens ist, bei einer Erfahrung stehen zu bleiben und sie ins Zentrum zu rücken. Ich habe da mal eine Erfahrung gemacht. Ich habe da auch mal eine Eingebung gemacht. Ich habe da auch mal ein Bibelwort gelesen und es hat genau in meine Situation gepasst. Und trotzdem ist bei diesen Menschen kein lebendiger Glaube an Jesus zu schaffen. Wenn du ihn dann fragst, wie lebst du mit Jesus und mit Gott jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Aber irgendwas muss da sein. Irgendwie ist Gott schon da. Irgendwie. Und da ist jemand bei diesem Erlebnis stecken geblieben, nicht weitergekommen. Da gerät eine Erfahrung ins Zentrum, die kein bleibendes Leben im Weiteren bringt. Das ist eine der schwierigen Geschichten, finde ich, wenn Menschen sich taufen lassen wollen bei uns, dass wir fragen, wie hast du Jesus erlebt? Und dann erzählen sie das. Und fragst du sie 40 Jahre später, bringen sie genau das gleiche Erlebnis wieder und fragst, was war dazwischen? Und da kommt fast nichts. Deswegen. Das sind Menschen, die bei einer Erfahrung stecken geblieben. Der Glaube hat sich nicht mehr entwickelt. Das sind Irrwege, die passieren können. Und hier im Markus-Evangelium werden sie deutlich. Aber der Text bleibt da ja nicht stehen, er geht weiter. Der Engel sagt, nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es versprochen hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Entsetzen hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemand darüber, so erschrocken waren sie. Und das ist der letzte Punkt, der passieren kann auf so einem Irrweg. Ich habe ein Erlebnis gehabt, das ich absolut nicht einordnen kann, mich herausfordert, mein Leben völlig neu zu überdenken. Alles, was ich bisher vielleicht gedacht habe über Welt, über Gott. Und ich spüre, wie ich berührt bin. Und jetzt müsste ich in die Offensive gehen und sagen, jetzt. Aber da ist so viel Unsicherheit und Erschrecken da, dass Rückzug geschieht. Wir haben in Urbach immer wieder Alpha-Kurse gehabt. Ihr kennt das, diese Grundkurse des Glaubens. Und dann gibt es immer dieses Wochenende, an dem es um das Leben mit Gott und dem Heiligen Geist geht. Und das sind schon so Momente, da wird wirklich gesprochen, der Stuhl unter dem Popo heiß. Weil die Menschen spüren, jetzt geht es darum, mich zu stellen. Jetzt bin ich vielleicht erschrocken über mein Leben, weil wir haben gesprochen über das Leben Jesu. Wir haben gesprochen über Glaube. Wir haben gesprochen über das, was im Leben nicht wirklich gut läuft. Sünde. An Leitlinien des Lebens vorbei, wo man kein Leben findet. Und ich war mitten dabei und sage, stimmt, war auch nicht in Ordnung. Ich gehöre dazu. Und das auf einmal konfrontiert einen und zu sagen, gebe es jetzt zu, dass ich Erlösung brauche und Hilfe brauche und dass Gott gekommen ist in Jesus. Und dann schrecken oft Menschen zurück. Und wir wissen immer, wenn wir Alpha-Kurs haben, es gibt Menschen, die kommen nicht zu dir. Aber wir haben es auch schon erlebt, mindestens einen Fall kenne ich, der hat dieses Wochenende nicht erlebt, ist dann danach doch noch einmal wiedergekommen. Nein, die sind nicht mehr wiedergekommen. Und als wir einen zweiten Alpha-Kurs machten, sind sie wiedergekommen. Sie sagt, so, wir machen es nochmal. Diesmal bleiben wir bis zum Ende. Wir merken, wir haben was falsch gemacht. Und das ist gut zu erleben. Was sind aber die Wege des Glaubens? Eigentlich endet das Markus-Evangelium mit diesen Worten des Engels, der sagt, geht hin nach Galiläa. Jesus hat gesagt, dort wird er ihnen begegnet. Und die Frauen fliehen vom Grab und sagen erstmal nichts. Es gibt viele Fragen, warum ursprünglich das Markus-Evangelium so geendet. Auf jeden Fall, eins ist klar, die Auferstehung wurde bezeugt, damals in diesem ältesten, wahrscheinlich wirklich ältesten Evangelium, das wir haben. Und es war klar, Jesus begegnet und begegnet seinen Jüngern wieder und die Frauen sind aus Angst geflohen. Okay, kann man so enden, aber wir merken im Nachfolgenden, was dann später geschrieben wird, dass offensichtlich in den anderen Evangelien das so deutlich wurde, da ist noch mehr passiert. Warum das bei Markus so nicht aufgenommen wurde, am Anfang wissen wir nicht. Aber es wurde dann auf jeden Fall nochmal etwas dazu gesetzt, gesagt, doch, das gehört auch dazu. Es sind wahrscheinlich tatsächlich spätere Anfügungen. Aber sie sind elementar. Und darum lese ich jetzt weiter ab Vers 9. Jesus war früh morgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von sieben Dämonen befreit. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten, und berichteten ihm, Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Danach erschien Jesus zwei von ihnen in anderer Gestalt, als sie unterwegs waren. Sie kamen voller Aufregung nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten, aber auch ihnen glaubten die Jünger nicht. Wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird dem Gericht verfallen. Den Glaubenden aber werde ich mit folgendem Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in unbekannten Sprachen reden, gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Jesus, der erste Weg zum lebendigen Glauben. Das Ereignis als Hinweis, es kam schon vorher, das Ereignis, das leere Grab. Aber auch jetzt, es passieren Dinge. Suchen. Nicht Rückblick auf Auferstehung als vergangenes Ereignis, ohne Gegenstand, ohne Gegenwartsbezeugnis. Sondern es geht um Wirken in der Gegenwart. Menschen bezeugen, ich habe das persönlich erlebt. Es gibt ein Ereignis. Und es ist immer der Hinweis, mach du dich auf den Weg. Höre nicht, staune nicht, sondern mach dich auf den Weg. Im Johannesevangelium Kapitel 1 wird berichtet, wie die ersten Jünger, die ersten Schüler Jesu, zu ihm kommen. Und eine der Standardsätze in diesem ersten Kapitel 1 bis 45, Kapitel 1, 1 bis 45, heißt, komm und schau selber. Komm und erlebe es selber. Also erzählen sie und sagen, wir haben Jesus gefunden, wir haben den Messias gefunden, von dem Mose im Gesetz berichtet. Und Nathanael ist auch einer der Ungläubigen, der sagt, du kannst mir da viel erzählen, aber da aus Nazareth kommt kein Prophet. Die Antwort ist, komm und schau. Komm und erlebe es selber. Da wird nicht lange diskutiert, da richtig lange philosophiert, sondern da geht es um die persönliche Begegnung Jesu mit den Menschen. Und darum geht es, nichts Sekundäres. Er begegnet auch heute noch. Und das ist, ich weiß, manchmal schwierig, aber ich bleibe dabei, gib dich mit nichts weniger zufrieden als mit der persönlichen Begegnung mit Jesus, wie sie auch immer aussieht. Aber gib dich mit nichts weniger zufrieden. Es ist gut, die Bibel zu lesen. Es ist gut, viele Dinge für sein Leben zu beachten. Und es wird gute Auswirkungen haben. Aber es ersetzt nicht den Glauben. Du musst selber diesen Glauben in deinem Leben umsetzen. Und er sieht vielleicht anders aus wie bei anderen. Fällt mir gerade nebenbei die Geschichte ein von dem Osterbraten, großer Hasenbraten. Eine Frau macht einen großen Hasenbraten, legt ihn in die Pfanne und nimmt den Hasen, hintere Pfoten schneidet sie ab, legt sie neben den Hasen in die Pfanne, in die große Garpfanne. Und der Mann fragt, sag mal, warum machst du das? Und sagt sie, meine Mutter hat das auch so gemacht. Dann geht er zur Schwiegermutter und sagt, sag mal, warum machst du das? Und sagt sie, meine Mutter hat das auch so gemacht. Tatsächlich lebt die Großmutter noch, er geht hin und sagt, sag mal, warum hast du immer den Hasen genommen, Hinterläufe weggemacht und daneben gelegt? Ich hatte keinen größeren Garer. Der passt nur so rein. Manchmal passiert uns das im Glauben auch so. Wir versuchen Dinge eins zu eins zu übersetzen und aus dem Glauben anderer zu leben. Funktioniert nicht. Du musst es in deinem Leben umsetzen. Du brauchst die Begegnung selbst. Komm und suche. Der Engel ist da. Angesprochen sein ist gut, aber zentral ist auch nicht nur das Ereignis oder eine erste Begegnung, dass du was erlebt hast. Zentral ist Jesus selbst. Das Erste, was ich mit Gott erlebt hatte, auf meinem Weg zu Gott, sicherlich lange her, aber ich weiß, es war prägend und glücklicherweise hat es sich immer wieder ereignet, war die Situation, als alle in dieser Jugendgruppe beteten, ich so hinten im Eck saß, damit man schön das Eck im Rücken hat, liebe ich immer noch, geschützt zu sein im Rücken und nach vorne alles überblicken können. Und ich diesen tiefen Eindruck hatte, fast akustische Stimme und dieses herzklopfendes Gefühl, die mir sagte, Ralf, du kannst tun, was du willst, aber du kannst mich nicht widerlegen. Gut. Jetzt hätte ich staunen können und sagen, okay, anscheinend gibt es Gott. Ja, wie sieht denn christliches Leben aus? Dann gucken wir mal, lesen Bibel und dann versuche ich mal einiges umzusetzen. Und tatsächlich habe ich das eine Zeit lang gemacht. Das hat mir aber nicht geholfen. Das hat mir bis in dem Moment nicht geholfen, als ich genau gespürt habe, es geht darum, zu Jesus, zu dem, was am Kreuz geschehen ist, zu seiner Auferstehung, ja zu sagen. Mein Leben mit ihm zu leben. Und erst an der Stelle veränderte sich das und wurde die Suche zu einem lebendigen Leben. Begegnung selbst ist wichtig und nicht ersetzbar. Schön, dass es Ereignisse gibt. Schön, dass Menschen erzählen und ich Erlebnisse habe, die mich berühren. Aber es braucht Jesus selbst. Der Auferstandene lebt. Und er ist nicht einfach nur in den Himmel aufgefahren, sondern er hat gesagt, Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und es geschieht, indem er uns immer wieder begegnet. Und das Neue Testament sagt, es ist der Heilige Geist, der dann mit uns unterwegs ist, auf eine bis jetzt nicht körperlich erklärbare Art und Weise, tritt Jesus in unser Leben. Wir wissen genau, er ist es, obwohl wir ihn als Person nicht einfach leider nicht mehr anfassen können, nicht mehr sehen können. Menschen konnten das. Begegnung ist wichtig, Durch Erleben wird ein Ahnen, ein Denken über Jesus und es muss in ein Leben mit Jesus enden. Der Weg des Glaubens endet in einem Leben mit Jesus. Darum geht es bei der Auferstehung. So viel Erstaunliches. Aber es braucht den Glaubensinhalt. Margarete und ich waren heute Morgen in Urbach, da gibt es immer den Auferstehungsgottesdienst, 7 Uhr auf dem Friedhof. Und wir haben auf dem Rückweg so ein bisschen gesprochen, wie es war. Margarete hatte diesen Satz gelesen in der Zeitung, endlich wieder Ostern. Werbung. Endlich wieder Ostern und da ging es natürlich um Osterhasen. So weiter, süßes. Und ich weiß nicht, ob sie es sagte oder in meinem Kopf das auch einmal da. Ich dachte, ja, endlich wieder Weihnachten. Endlich wieder Weihnachten. Und der Satz war, bei Weihnachten, wo es immer um so viel an drumherum geht, endlich wieder Weihnachten. Aber Weihnachten kannst du nur mit Jesus haben. Alle freuen sich auf Weihnachten. Wer freut sich auf Jesus? Weil ihr sagt, ich dachte gleich, wie kann man das werbemäßig ausschlachten und sagen, ja, alle freuen sich auf Weihnachten. Weihnachten gibt es nicht ohne Jesus. Und sofort dachte ich mir, oh, das könnte sehr interessante Gespräche geben. Wenn man das so plakativ irgendwo schreibt, aber das ist doch die Sache, um die es geht. Wir feiern Feste, verlieren den Inhalt und übrig bleibt schon was Schönes. Freue mich auch auf das gemeinsame Mittagessen. Ja, da bleibt viel Schönes und das genieße ich auch. Als Zentrum der Ursprungs was anderes. Und wenn ich mir überlege, um was es bei Menschen in meiner Umgebung geht und bestimmt auch in eurer, dann ist es immer die Frage, was ist dieses Leben? Was geschieht in dieser Welt? Wie kann man noch an das Gute in dieser Welt glauben? Wer hilft mir durch meinen Alltag, Lebensalltag durch? Und wir haben es am Karfreitag gesehen, die Erlösung hat nicht dadurch stattgefunden, dass Jesus vom Kreuz heruntergestiegen ist. Er sagt dazu, Schluss jetzt. Weg, ihr ganzen Volk. Weg, ihr ganzes römisches Reich. Weg, ihr Alte und alle Unterdrücker. Hat er nicht gemacht. Gestorben. Die Botschaft ist, noch ist Zeit. Jesus geht noch mit Menschen durch das Leben und er geht noch mit Menschen durch ihr Leid durch. Er hat ein Zeichen gesetzt, an dem Menschen sich orientieren können. Zu sagen, ich will ein neues Leben. Danach sehnt sich Gott, dass wir ein neues Leben leben können. Und er sehnt sich nicht danach, dass er irgendwann einen Schlussstrich zieht. Es wird einen Schlussstrich geben. Aber dann, wenn es unangenehm auf dieser Welt wird zu leben, dass wir es nicht mehr wollen, dann wird er einen Schlussstrich ziehen. Aber bis dahin begegnet er uns als Auferstandener. Das Grab ist leer. Gott hat ihn aus dem Grab erweckt und wir dürfen Gott finden. Das Kreuz hier war eine Vorlage aus der Zeitschrift Die Gemeinde, aber erinnert mich immer an dieses Lied von Leonard Cohen, There is a crack in everything. Wir haben eine Bibelstundenreihe gemacht zu diesem Thema Scheitern. Da ist ein Bruch in unserem Leben. Aber durch diesen Bruch kann das Licht Gottes scheinen und dein Leben neu werden lassen. Und dieses Kreuz ist auch so ein Lichtkreuz, wenn man das ins Licht stellt, durchbrochen. Da strahlt das Licht durch. Am Kreuz strahlt das Licht Gottes durch, um mein Leben neu werden zu lassen. Ja, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.